gab ganz viele Fragen, weil nicht nur die Polizei ist eine ganz eigene Welt mit ganz vielen Fachausdrücken und ganz beliebt sind ja immer die Abkürzungen bei der Polizei, bei der Behörde, sondern die Seefahrt an sich ist ja auch eine ganz eigene Welt. Was es da für spezielle maritime Ausdrücke gibt und so. Also ich habe da eigentlich immer nur fragende Augen gesehen und musste die dann immer aufklären. Was ist ein Handläufer? Was ist ein Spill? Was ist ein Schott oder eine Last?
Moin und hallo, herzlich willkommen zu Britta's Hafen Podcast, Interviews aus dem Hamburger Hafen und der maritimen Wirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge nach der Winterpause in Britta's Hafen Podcast. Mein Name ist Britta Inga Müller und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu Gast, wie in den letzten beiden Tagen, Angelique Kästner und Andreas Kästner. In den letzten beiden Folgen ging es ja um das Buch Tod an den Landungsbrücken, das sie geschrieben haben, und um ihre Berufe als Wasserschutzpolizist und als Psychologin und Psychotherapeutin. Das ist natürlich irre interessant gewesen. Heute geht es nochmal um die übrigen Fragen, die ich noch habe. Und ich bin so dankbar und glücklich, dass Angelique und Andreas sich nochmal die Zeit genommen haben, um ein Interview zu geben. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und erstmal hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Britta.
In meinem Leben hatte ich bis jetzt noch nichts mit Autoren oder Autorinnen zu tun. Und bin total glücklich, dass ich jetzt mal ein bisschen etwas erfahren kann über dieses Business Buchschreiben und Verlegen. Meine erste Frage ist natürlich nochmal eine Frage zu dem Buch Tod an den Landungsbrücken. Das ist ja komischerweise in einem Verlag erschienen, der Drömer Knauer Verlag. Auf dem Buch steht Drömer und Knauer so ein bisschen getrennt, deswegen bin ich ein bisschen unsicher. Warum denn ein Verlag in Süddeutschland?
Ja, das ist eine richtig gute Frage, Britta. Das hat sich im Grunde so ergeben. Also in Corona-Zeiten war ich mit auch der Entwicklung auf dem Buchmarkt sehr unglücklich und meine Stoffe wollte keiner haben. Ich habe ja eigentlich einen anderen Verlag gehabt vorher und ich war dann so frustriert, dass ich irgendwann alles auf eine Karte gesetzt habe und habe gesagt, ich möchte einen neuen Agenten, ich möchte einen neuen Verlag, ich möchte einen neuen Namen, ich möchte ein neues Genre, ich möchte nochmal ganz von vorne durchstarten. Und wenn man so einen Neuanfang wagt, dann kann man natürlich auch alles verlieren. Dann wäre es halt vorbei gewesen. Aber ich wollte das unbedingt und ich hatte großes Glück. Ich habe einen Agenten gefunden, der mit uns über die Stoffe gesprochen hat und gesagt hat, das finde ich gut. Wir hatten zu dem Zeitpunkt überlegt, darüber wollten wir auch noch heute sprechen, Andreas Lebensgeschichte aufzuschreiben. Ein Roman nach wahren Begebenheiten, aber eben kein Krimi, sondern ein Spannungsroman, würde ich ihn mal nennen. Und gleichzeitig hatten wir diese Krimiserie im Kopf. Und mein Agent ist jetzt losgezogen mit diesen beiden Stoffen und hat es bei Verlagen angeboten. Und tatsächlich war es so, dass der Drömer Verlag, also Drömer Knauer gehört zwar zusammen, aber die trennen das, der Drömer Verlag sich sofort für den Roman begeistert hat. Und die Krimiserie war bei mehreren Verlagen in einer sogenannten Auktion. Das heißt, die wollten den haben und ich sollte dann entscheiden, wo gehen wir hin. Und einer dieser Verlage, die auch diese Krimiserie haben wollte, war Knauer. Und ich habe genau gedacht wie du, gehe ich mit dem Hamburger Thema nach München, macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Es war nämlich auch ein Hamburger Verlag noch mit dabei. Und ist es nicht viel, viel klüger, seine beruflichen Beine auf zwei Füße zu stellen und sein Schicksal und zwei verschiedene Verlage zu nehmen. Und dann habe ich aber mit den beiden Verlagen und mit vor allen Dingen mit den Lektorinnen gesprochen. Und wie das manchmal so ist, ne? Es war Liebe auf den ersten Blick. Es war ein reines Bauchgefühl. Ich fand die Lektorin vom Knauer Verlag so großartig. Und dann habe ich das in Millisekunden entschieden und habe gesagt, die Romane bei Drömer, die Krimiserie bei Knauer. Und was soll ich dir sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Wir sind da wirklich glücklich. Die sind so begeistert von uns und die unterstützen uns sehr, sehr gut. Und also besser kann es uns gar nicht gehen.
Und ich kann auch nur sagen, dass das Buch wirklich toll geworden ist. Ich hatte ja schon im allerersten Teil gesagt, dass ich eigentlich eher ein Langsamleser bin. Aber dieses Buch habe selbst ich in 3 Tagen durchgelesen und das heißt bei mir schon was, weil ich oft nur 5 Seiten abends schaffe. Aber hier konnte ich gar nicht mehr aufhören und das Buch kaum aus der Hand legen. Es ist wirklich spannend und es ist toll geschrieben. Und das hat natürlich auch was mit den Lektoren und dem Verlag zu tun. Also die Autoren müssen natürlich schon super sein, aber wenn die das Buch dann nochmal überarbeitet haben, ist es natürlich so, das stelle ich mir so vor, nochmal das, was es ausmacht, oder?
Ja, so war es jetzt aber tatsächlich gar nicht. Also es gibt, die Lektoren arbeiten natürlich sehr unterschiedlich. Die Lektorin, die ich habe, ist eine sehr erfahrene Lektorin und die korrigiert gar nicht in den Text oder kaum, aber sie stellt eine Reihe sehr unangenehmer Fragen. Mhm. Also sie fummelt nicht an deiner Grammatik rum oder an deinen Sätzen, sondern durch ihre Fragen wird einem selber bewusst, wo vielleicht noch Schwachstellen im Text sind oder wo vielleicht die Logik etwas hinterherhinkt oder wo sie was nicht versteht. Da, wo sie was nicht versteht, versteht es vielleicht ein anderer Leser auch nicht. Und das ist das Lektorat und mehr macht die gar nicht, aber das macht sie richtig gut. Und dann geht es nochmal zu einer Außenlektorin, die tatsächlich sprachlich nochmal drüber guckt und ich bin nicht so ein Komma-Held, ich bin nicht so gut mit Grammatik, da nochmal rüber geht und das begradigt und meine Sätze dann auch, wenn da falsche dabei sind, nochmal in die richtige Form bringt. Aber das Lektorat, was den Text betrifft, das ist ich kenne es auch anders, aber in diesem Fall ist das so brillante Fragen, die mich zum Schwitzen bringen.
Kann ich da mal reingrätschen? Es gab ganz viele Fragen, weil nicht nur die Polizei ist eine ganz eigene Welt mit ganz vielen Fachausdrücken und ganz beliebt sind ja immer die Abkürzungen bei der Polizei, bei der Behörde, sondern die Seefahrt an sich ist ja auch eine ganz eigene Welt. Was es da für spezielle maritime Ausdrücke gibt und so. Also ich habe da eigentlich immer nur fragende Augen gesehen und musste die dann immer aufklären. Was ist ein Handläufer? Was ist ein Spill? Was ist ein Schott oder eine Last? Es gab ganz viele Fragen. Ich musste das alles aufklären. Und ja, aber jetzt sind wir durch und es ist ein gutes Buch geworden.
Ja, genau, toll. Es ist ja aber auch das ist zum Beispiel eine wichtige Rückmeldung, wenn jemand sagt, warum schreibt ihr nicht, er ging durch die Tür, sondern er ging durch das Schott. Mhm. Und dann weiß ich auch, okay, das muss ich für den Leser ein bisschen erklären. Auf der anderen Seite möchte ich es auch nicht benutzen, weil es dann die Authentizität verliert. Also es ist nun mal, spielt nun mal im Hafen, es spielt nun mal auf Booten, es spielt nun mal bei der Polizei. Und es ist eine Gratwanderung, die Sprache authentisch zu halten, aber doch so, dass jemand, der sich darin nicht auskennt, nicht verzweifelt, sondern ja, die Erklärung dann auch so mitbekommt, dass es trotzdem angenehm zu lesen ist.
Finde ich, ist grandios gelungen, ganz wunderbar. Euer Buch ja schon ein bisschen draußen. Wie läuft denn das jetzt so mit eurer Promotion? Ich lese immer auf Instagram, ach, die beiden sind schon wieder auf Lesereise und machen hier und da. Erzählt doch mal ein bisschen.
Ja, also, Gott, ich bin in den sozialen Medien nicht so bewandert, weil ich technisch nicht so gut bin. Das heißt, ich mache noch nicht mal besonders viel. Aber das Buch wird sehr gut aufgenommen und wir lesen auch gar nicht so viel, würde ich sagen, weil die Leseprogramme von den Veranstaltern ja schon in der Regel ein Jahr oder zumindest mal ein halbes Jahr im Voraus geplant werden. Und die wussten ja nicht, dass wir kommen. Also die haben ja nicht auf uns gewartet. So dass wir im ersten halben Jahr nur eine Handvoll Lesungen haben und dann im zweiten Halbjahr im Herbst wird es sehr viel mehr. Aber manchmal erleben wir doch schon, dass die sagen, oh, die wollen wir unbedingt haben und dann machen wir noch eine extra Veranstaltung. Das freut uns natürlich total. Wir haben da auch Lust zu. Ich muss auch sagen, ich habe ja früher all die Lesungen alleine gemacht. Und es ist natürlich so viel schöner, zu zweit irgendwo hinzufahren. Wir nehmen uns dann vielleicht auch mal mehr Zeit, um die Stadt anzugucken oder bleiben noch eine Nacht länger in den Orten, wo wir sind. Einfach, weil ich jetzt ja meinen Mann dabei habe.
Ja, ich bin ja nur Mitautor und du musst dich auch mit auf die Bühne ins Rampenlicht. Das hatte ich ja eigentlich gar nicht vor. Ich wollte ja eigentlich in meinem Angelboot sitzen und fischen. Nun muss ich aber und jetzt kann ich ja nicht auf der Bühne sitzen und in der Gegend rumgucken. Und da haben wir uns dann was ausgedacht. Angelique hat den Lesepart und ich erzähle Geschichten aus dem Hafen, Anekdoten von meinen Einsätzen. Und das Ganze untermalen wir dann noch mit einer Art Diashow. Also im Hintergrund läuft auf der Leinwand noch visuell etwas ab. Und was sehr gut war, ich habe seit 30 Jahren führe ich ein Archiv. Von meinen wichtigsten Einsätzen und was mich so am meisten bewegt hat, habe ich immer Zeitungsausschnitte gesammelt. Und die kommen uns natürlich jetzt zugute. Die haben wir eingescannt zu großen Teilen und die werden dort auch gezeigt. Das kommt sehr gut an.
Das glaube ich. Das ist bestimmt spannend. Andreas, jetzt würde ich gerne einmal auf das Buch zu sprechen kommen, das mit deiner Biografie zu tun hat. Das Buch heißt Die Freiheit so nah, Roman nach einer wahren Geschichte. Es geht um 8 Freunde, ein Verräter und die letzten Jahre der DDR. Ganz anderes Thema, ist aber für mich irre spannend, danach zu fragen, weil man, wenn man aus Hamburg kommt, natürlich kein Insider der DDR ist. Und es ist natürlich ein Teil unserer Geschichte und deswegen total spannend, wie war es wirklich? Und wenn du auch noch geschrieben hast, ein Roman nach einer wahren Geschichte, möchte ich natürlich auch nach diesem Buch fragen. Ich selber habe das Buch leider noch nicht gelesen, habe ich noch nicht geschafft. Magst du deswegen einmal erzählen, worum es da genau geht und was das Besondere an diesem Buch ist?
Ja, erstmal muss ich sagen, es ist meine Lebensgeschichte, also die ersten 25 Jahre in der DDR. Und Angelique war die erste Frau, die sich dafür so richtig interessiert hat. Ich habe das eigentlich immer mich ein bisschen bedeckt gehalten. Natürlich habe ich mal die eine oder andere Geschichte erzählt. Und ich habe dann immer gesehen, was die Leute für große Augen gemacht haben und wie ungläubig sie waren. Und den letzten Anstoß hat dann eigentlich gegeben, dass Angelique meine Stasi-Akte, also ich habe meine Stasi-Akte in Ausschnitten zu Hause, in Kopien, und die habe ich ihr gezeigt und sie war da so berührt und so bestürzt. Und da haben wir beschlossen, Mensch, das muss eigentlich erzählt werden. Und so ist es dazu gekommen. Ich habe mich erst schwer getan, mich da so zu öffnen und das preiszugeben. Aber wir haben uns da sehr viel Mühe gegeben und das ist auch letzten Endes eine gute Geschichte geworden.
Ja, es ist ein Buch, was wir nicht so schnell geschrieben haben. Also das ist anders als ein Krimi, wenn man die eigene Biografie ja letztlich auch nochmal mitverarbeiten muss. Da haben wir schon ein bisschen länger dran geschrieben. Mhm. Aber es war ein wahnsinnig berührendes Buch. Und vielleicht darf ich jetzt schon vorausschicken, es ist ein Buch, was zu Veränderungen in unserem Leben geführt hat, die ein Kriminalroman oder eine rein fiktive Geschichte niemals hätte verursachen können. Ich gebe ein kleines Beispiel. In dieser Jungsgruppe, die sich oder Männergruppe, die sich seit 50 Jahren kennt, sind Zwillinge dabei, die sich zerstritten haben vor einigen Jahren. Und der eine Zwilling hat dieses Buch gelesen. Er ist ja Mitprotagonist im realen Leben und ist zu dem anderen Zwilling gegangen, mit dem er sich zerstritten hatte, hat da geklingelt, hat das Buch hochgehalten, hat gefragt, hast du das gelesen? Hatte er nicht und hat gesagt, ich habe es begriffen, was da drin steht, ist unsere Lebensgeschichte und es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir uns wegen irgendeiner Kleinigkeit zerstreiten. Ich möchte, dass wir wieder Freunde oder dass wir wieder zusammenkommen und dass wir wieder Familie sind. Und das passiert ja nicht in der Fiktion, das ist in der Wirklichkeit passiert. Und allein dafür hat es sich ja schon gelohnt, das Buch zu schreiben.
Wow, absolut. Also, da fehlen mir toll, wieder die, ne? Worte.
Ja, also, ich war auch sehr, sehr berührt. Also diese Männergruppe, die so viel Leid durchgemacht hat, so viel, unfassbar viel Leid, dass die jetzt heute ja immer noch zusammen sind, dass die Größe haben, sowas dann doch nochmal mit 60 Jahren und plus, ja, also das zu schaffen, das fand ich auch ganz, ganz toll.
Also wir sind als Freunde seit 1970 zusammen, da wurden wir zusammen eingeschult. Und das DDR-Schulsystem war ja so, dass man bis zur 10. Klasse zusammenblieb. Also man wurde nicht getrennt durch die verschiedenen Schularten. Und auch in der Lehrzeit sind wir zusammengeblieben, weil alle irgendwie in Rostock gelernt hatten. Ja, und dann gab es, also wir waren eigentlich eine ganz unzertrennliche Truppe aus 8 Freunden. Und dann hat uns tatsächlich jemand verraten aus dieser Gruppe. Damit haben wir nie gerechnet. Und die Konsequenz war, dass einige ins Gefängnis mussten. es gibt auch Tote tatsächlich. Und ist, ja.
Ja, es haben nicht alle überlebt. Und dieser Stasi-Spitzel hat eben, was sie später, viel später rausgefunden haben, schon seit der Schulzeit diese Freundesklicke bespitzelt. Und ja, es war eben Andreas' bester Freund. Und das ist etwas, was man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen kann. Und unser Anliegen war es, dieses Buch zu schreiben, als ob es ein ganz normaler Roman einer Männerclique wäre, um dann festzustellen, was aber dort doch anders war. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, weil die Rückmeldungen sind tatsächlich dahingehend nach dem Motto, diese Geschichte kenne ich, also viele DDR-Bürger können das so bestätigen. Und die, die es nicht kannten, sagen, oh, okay, wow, ja, das war wirklich schlimm, das darf nie wieder passieren.
Ich denke, das ist so eine beeindruckende Geschichte. Da freue ich mich eigentlich jetzt schon, dass ich es lesen darf. Aber wahrscheinlich wird es mich auch wieder so beeindrucken, dass ich die ein oder andere Träne im Auge haben werde. So, wenn ihr das so erzählt.
Also ich hatte jetzt das Glück, dass Angelique schreiben kann. Ich hätte es nicht vermocht, das zu Papier zu bringen. Und wir haben ja auch 3 Jahre gebraucht und das war auch nicht einfach. Ja, es war einfach eine glückliche Fügung, dass ich eine Frau kennengelernt habe, die richtig gut schreiben kann und die das auch gut zu Papier gebracht hat. Also ist auch nicht so einfach.
Ja, mein größtes Kompliment, also jenseits der Tatsache, dass die Freunde wieder zusammengefunden haben, jedenfalls die beiden, war eigentlich, dass ich als Hamburgerin, die ich ja bin, von ehemaligen Ostlern gesagt bekommen habe, ich hätte den Ton sehr gut getroffen. Also es ist ja gar nicht so einfach, über eine Zeit zu schreiben in einem Land, in dem man nie war, also zu dem Zeitpunkt nicht, und das es heute nicht mehr gibt. Und irgendwie die Menschen, die es erlebt haben, dass die sagen, ja genau, genau so war es, genau so, wie du es beschrieben hast. Und da habe ich ziemlich lange zu gebraucht. Das denkt man sich nicht einfach so aus, sondern das braucht ein bisschen Zeit.
Ja, man merkt das ja auch oft bei den Worten, die doch unterschiedlich sind für bestimmte Begriffe in bestimmten Bereichen. Also wenn man jetzt nach Osten fährt für, was weiß ich, Hähnchen, Broiler und so weiter, daran merkt man es ja schon, das hat sich ja bis heute eigentlich gehalten. Und da ist die Sprache schon unterschiedlich zu Hamburg, na klar.
Ganz genau. Und die Ängste und die Sorgen waren ganz andere. Die Dinge, mit denen sich die Jugendlichen beschäftigt haben. Ja. Und ich fand es sehr spannend zu sehen und mir klarzumachen, die waren genauso wie wir Westler. Da gab es gar keinen Unterschied. Mhm. Und trotzdem waren die Lebensläufe so anders und so behindert in der Entwicklung. Das hat mich dann wieder als Psychologin interessiert. Ja? Mhm. Also da sind schon viele Dinge zusammengekommen, die das Buch sehr spannend machen. Wir sind gerade dabei, eine Filmförderung für das Buch zu beantragen und drück uns die Daumen. Vielleicht haben wir Glück und die Filmförderung schlägt zu, dann könnten wir es Filmproduktionen anbieten. Und wer weiß, vielleicht wird irgendwann mal ein Film daraus.
Oh, ich kriege Gänsehaut. Wow. Also, ich sag nochmal.
Du erfährst es als erstes.
Das Buch heißt Die Freiheit so nah, Roman nach einer wahren Geschichte von A.A. Kästner. Erschienen im Drömer Verlag. Auch wenn ich jetzt nur ansatzweise etwas über das Buch gehört habe, macht es natürlich einen riesen Kloß im Hals. Und es ist jetzt ein bisschen schwierig, doch nochmal das Thema zu wechseln. Deshalb ganz kurz meine neue Lieblingsmelodie. Jetzt möchte ich aber nochmal auf euren eigentlichen Krimi zu sprechen kommen, Tod an den Landungsbrücken. Da wird es ja auf jeden Fall einen zweiten, vielleicht auch dritten, vierten, fünften Teil geben. Aber der zweite Teil, der ist ja schon in Arbeit. Könnt ihr da ein bisschen drüber verraten?
Ah ja, ein bisschen können wir darüber verraten. Also er heißt Tod im Schatten der Elbflut und erscheint am 1. Dezember 2024, also dieses Jahr schon. Und wie schon im Titel durchklingt, es geht darum, dass im Hamburger Hafen Sturmflut ist und die Wasserschutzpolizei an ihre Grenzen kommt, weil tatsächlich die Wasserstandsstufe 3 ausgerufen wird. 4 ist ja die höchste, 3 wird ausgerufen und die Deiche drohen zu brechen. Das ist sozusagen der Hintergrund, auf dem dann eine Geschichte spielt, die wir jetzt nicht in allen Einzelheiten verraten dürfen, aber vielleicht so viel, Es geht um zwei Einschleicher, die auf einem Containerschiff aus Afrika nach Hamburg kommen und ein Tötungsdelikt beobachtet haben und die in Hamburg in dieser Sturmflut fliehen müssen, um zu überleben. Und damit das Ganze noch dramatischer wird, spielt das Buch maximal in 24 Stunden. Also Tom kommt morgens um 6 zum Dienst und am nächsten Morgen um 6 ist das Buch zu Ende. Und du kannst dir vorstellen, die Ereignisse sind also ganz, ganz dicht gepackt in dieser Nacht, in der ganz Hamburg den Atem anhält, ob die Deiche wohl halten werden. Und Tom, der beides regeln muss, diese Sturmflut und den Hafen zu evakuieren und gleichzeitig Jonna wieder bei der Ermittlung eines Tötungsdeliktes hilft.
Wow. Einschleicher, kannst du das nochmal kurz erklären? Was ist das genau?
Das ist eine gute Frage, mach du mal.
Einschleicher ist tatsächlich das Amtsdeutsch, aber ich würde im Sprachgebrauch sagt man blinde Passagiere. Mhm. Also Menschen, die sich an Bord schleichen auf Schiffen, um auf dem Seeweg nach Europa zu gelangen.
Also das ist ja das, was wir kennen. Entschuldige übrigens, dass ich eben einfach dieses Wort benutzt habe. Das ist mir schon so in Fleisch und Blut übergegangen. Also blinde Passagiere an Bord eines Schiffes. Was ich zum Beispiel beim Schreiben gelernt habe, dass es nicht nur Einschleicher gibt, sondern auch Ausschleicher. Wusstest du das?
Nee.
Ja, es gibt Menschen, die wollen Deutschland verlassen und versuchen sich auf ein Schiff zu schleichen, damit sie als blinde Passagiere aus Deutschland rauskommen.
Ja, das Phänomen gibt es noch gar nicht so lange. Das ist erst so in den 2000er Jahren entstanden. Vornehmlich wollen diese Menschen nach England oder in die Staaten. Und sie suchen sich dann eben Schiffe raus im Internet, das kann man ja. Es gibt ja Apps, die anzeigen, wohin die Schiffe fahren, woher sie kommen. Und die begehen dann eben einen Hausfriedensbruch, indem sie illegal auf das Terminal gelangen, um irgendwie an Bord zu kommen.
Ja. Ich hätte ja jetzt als Hamburgerin gesagt, naja, wenn die weg wollen, dann lass sie doch. Aber so einfach ist es dann wohl nicht, weil tatsächlich die Staaten, in die sie wollen, die ja nicht aufnehmen, weil sie dort illegal wären. Und dann haben die Reedereien und die Schiffe wieder das Problem, wohin mit diesen Menschen. Also ich fand das ein sehr spannendes, neues Phänomen, was es da gibt.
Finde ich auch total spannend. Das Buch mit dem zweiten Krimi, das am 1.12.24 erscheinen wird, heißt Tod im Schatten der Elbflut und ist von Kästner und Kästner, Tatort Hafen, der Band 2. Ich freue mich ja jetzt schon auf den 1. Dezember. Angelique und Andreas Kästner, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview, die vielen Einblicke, die drei Folgen. Ich finde das ist wunderbar, das alles gehört zu haben und bin immer noch total beeindruckt von euch. Gibt es jetzt noch etwas, was ich nicht gefragt habe, was ihr aber gerne beantworten möchtet?
Oh, ganz viel, Britta. Können wir noch ein paar Stunden weitermachen? Du stellst so schöne Fragen. Also ich könnte dir noch ganz, ganz viel erzählen.
Vielen Dank fürs Kompliment. Das freut mich natürlich sehr. Aber jetzt mal im Ernst. Gibt es noch etwas, worüber ihr gerne sprechen möchtet? Andreas, ich glaube, du hast da noch eine Idee.
Vielleicht ist es noch ganz interessant, ich habe die letzten 9 Jahre im sogenannten Schlösschen gearbeitet. Das ist auf der Kehrwiederspitze das alte Gebäude, das wirst du kennen, gegenüber vom Baumwall.
Ja, klar.
Und da oben in der oberen Etage habe ich die letzten 9 Jahre gearbeitet, da sitzt nämlich eine Dienststelle der Wasserschutzpolizei. Dort wird ja Notruf Hafenkante gedreht, alle 3 Monate. Und ich habe da so das Interesse gemerkt von den Menschen, die dort so von den Touristen, die mich dann angesprochen haben, wenn ich da mal vor die Tür getreten bin oder überhaupt, wenn wir uns da mal draußen sehen lassen haben, sind die so auf uns eingestürmt und haben uns mit Fragen gelöchert. Und das hat dann auch so den Ausschlag gegeben, dass ich gesagt habe, Mensch, also Hafen, das ist ja für die meisten so ein unbeschriebenes Blatt, da muss man eigentlich mal da ein bisschen Licht anmachen. Ja, und das haben wir auch mit dem Buch getan. Mhm. Ja. Denn die Serie Notruf Hafenkante ist ja eine Schutzpolizeiserie, du wirst sie ja kennen. Und die findet ja immer nur am Hafenrand statt. Die heißt ja auch Hafenkante. Mhm. Die Einsätze finden immer in St. Pauli statt oder an den oben, ne, in St. Georg oder so. Aber nie im Hafen. Und das haben wir jetzt geändert. Mhm. Unsere Serie.
Ja, und wie umfangreich das Gebiet der Wasserschutzpolizei generell ist, ist ja auch unglaublich. Das Revier geht ja schon bis Cuxhaven und glaube ich,
Ja, stimmt.
ich hatte das große Glück, dass ich schon mal einen Wasserschutzpolizisten interviewen durfte. Ich musste jetzt erstmal im Archiv gucken, wann das genau gewesen ist. Im Juli 2021 konnte ich ein Interview aufnehmen mit Alexander Wiegleb von der Wasserschutzpolizei. Die Folge ist die Nummer 11, Empathie, Diplomatie mit Münchner Charme an Bord. Und Alexander Wiegleb von der Wasserschutzpolizei Hamburg ist dort im Interview. Er erzählt über die Tätigkeiten und was die Wasserschutzpolizei alles an Aufgaben hat, dass es eine Außenstelle in Cuxhaven gibt und auch Einsätze auf Neuwerk. Es geht um Ausbildung und Karriere, Arbeitszeiten, Schichtdienstpläne. All das könnt ihr, wenn ihr Lust habt, in Folge 11 hören. Und es ist wirklich unglaublich. Da gibt es ja so viele Bereiche, in denen die Wasserschutzpolizei eingesetzt wird. Die Folge ist übrigens auch auf der Bewerberseite, der Karriereseite der Wasserschutzpolizei zu hören.
Ah, super.
Habe ich der Polizei geschenkt.
Äußerst
Den Link zum Podcast und natürlich auch den Link zur Karriereseite der Wasserschutzpolizei stelle ich natürlich in die Folgenotizen. Und die Aufgaben der Wasserschutzpolizei sind wirklich vielfältig.
Ja, und da kann man irgendwie noch viele Bücher schreiben. Das ist ja das Schöne. Die Ideen gehen uns nicht aus.
Nee.
Im dritten Band müssen wir mal gucken. Da haben wir auch schon eine Idee. Ich habe sogar schon eine Idee für den vierten Band. Und also man kann das ja alles der Reihe nach beackern, ne? Da ist so viel Platz.
Oh, wie wunderbar. Ich freue mich. Angelique und Andreas Kästner, vielen, vielen Dank für diese tolle Interviewreihe. Ich bin ein total begeisterter Fan eurer Bücher, aber auch von euch persönlich. Das war wirklich total beeindruckend. Für eure Buchprojekte und für alles andere natürlich auch wünsche ich euch alles Glück der Welt. Danke für eure Zeit und eure vielen, ja, beantworteten Fragen.
Das hat uns total Spaß
Ja.
gemacht. Wir haben zu danken.
Gerne, Britta. Ahoi. Tschüss.
Freut mich. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, euch haben diese Interviews genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die beiden haben mich echt schwer beeindruckt. Und ich bin total froh, dass ich mal jemanden kennengelernt habe, der sich in diesem Buchbusiness so gut auskennt. Das ist ja mal eine ganz andere Welt als die maritime Wirtschaft. Wer sofort informiert werden möchte, sobald eine neue Folge von Britta's Hafen Podcast online ist, der drückt jetzt den Ich abonniere Button. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!